ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Jüdisches Leben in Deutschland nach 1945. Das ist eins der großen Themen der deutsch-jüdischen Autorin Esther Dischereit. Sie geht ihm nach in Essays, Romanen, Gedichten, Theatertexten und Hörstücken, gerne auch interdisziplinär als Klangkunst im öffentlichen Raum, in Zusammenarbeit mit Musikern oder als Dokumentarfilm. Seit Ende der 80er Jahre erscheinen schon Bücher von ihr, aber so richtig ins Licht einer großen Öffentlichkeit gerückt ist sie in diesem Frühjahr mit ihrem Roman »Ein Haufen Dollarscheine«, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Er zeichnet nach, welche Auswirkungen die Judenverfolgung im Dritten Reich bis heute hat, am Beispiel von Esther Dischereits eigener Familiengeschichte. Und die Autorin dieses in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Romans ist mein Gast, Esther Dischereit. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Für mich ist das jetzt, ehrlich gesagt, das erste Mal, dass ich jemanden interviewen darf, der den gleichen Vornamen hat wie ich, Esther.
Ja, das finde ich auch schön.
Ja, ich war immer so ein bisschen einsam. Also in der Schule, im Studium, bei der Arbeit war ich immer die einzige Esther zwischen ganz vielen Katrins und Katharinas. Wie ging es Ihnen so? Ist es bei Ihnen ähnlich gelaufen?
Nein, stellen Sie sich vor, in meiner Klasse gab es eine zweite Esther.
Wow.
Ja, ansonsten war es genau so, wie Sie beschreiben. Man ist mit diesem Namen alleine. Aber ausgerechnet in meiner Klasse gab es eine andere Esther.
Und der Vorteil war, habe ich gehört, dass Sie dann auch die Esther spielen durften auf der Bühne.
Ja, im Purim-Spiel verkörpert ja Esther die wichtigste Figur eigentlich im jüdischen Heldinnen-Epos. Mhm. Und das durfte ich dann spielen. Aber das ist ja schon ein Stück, in dem die Esther sich Gehör dadurch verschafft, dass sie nicht spricht. Ja, sie darf gar nicht sprechen. Sie muss sich also andere Wege suchen, um die Aufmerksamkeit ihres Gemahls und Königs zu erreichen.
Aus ganz vielen Bruchstücken, die auch meist keine geraden Kanten haben, immer auch Leerstellen hinterlassen, erfahren wir in ihrem Roman »Ein Haufen Dollarscheine« vom Schicksal ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester. Die haben versteckt im Untergrund den Holocaust überlebt. Darüber wollen wir heute sprechen, auch über mutige Überlebenshelfer aus dieser Zeit, über das Erinnern, Gedenken und das Wiedergutmachen. Und natürlich soll es auch um Ihren eigenen Werdegang gehen, Frau Dischereit, von der Fabrikarbeiterin zur international renommierten Schriftstellerin. Ich bin Esther Wilbrandt und auch allen, die uns zuhören, herzlich willkommen.
Thank you.
Die Autorin Esther Dischereit ist zu Gast. Frau Dischereit, Sie schreiben nicht nur, aber doch häufig über das Weiterleben jüdischer Menschen nach 1945, auch über die, die wie Sie erst später geboren worden sind. Und Ihre Bücher machen deutlich, dass es kaum einen Lebensbereich gibt, der für Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht weiterhin in irgendeiner Form von den Verbrechen der Vergangenheit überschattet ist. In diesem Jahr begehen wir den 80. Jahrestag des Weltkriegsendes. Und da gibt es wieder die großen Gedenkveranstaltungen und so weiter. Ist unser Fokus auf Jahrestage und auf Denkmäler und auf große Gesten des Gedenkens berechtigt? Oder finden Sie, wir machen uns damit ein bisschen zu leicht?
Naja, die spannende Frage ist ja, was es außerdem noch gibt. Sicherlich braucht es symbolische Gesten, es braucht vielleicht auch große Gesten und vor allem im öffentlichen Raum. Aber was ist sozusagen die Substanz? Was ist das essentiell? Ne? Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, Edith Dehnes ist heute 94 Jahre alt, lebt in Hartford, Connecticut, hat Auschwitz überlebt und noch heute keine Entschädigungsrente. Sie kämpft verzweifelt mit dem Entschädigungsamt in München. Das ist auch eine Realität. Und ja, diese Befassung mit jüdischem Leben, die hat eben doch ganz stark so einen sehr musealen Touch. Also ich komme mir oft selber vor, als sei ich ausgestellt. Und das scheint auch die jüdischen Menschen selber zu erfassen. Ja? Also dieses Unsichtbarmachen der Personen, der Menschen, des Individuums, der Subjekte in einer Post-Holocaust-Masse hat einfach verschiedentlich zum Erfolg geführt. Ja? Auch diese große Aktivität, die immer wieder in die Stolpersteine gelegt wird, zementiert ja eine Sichtweise, Juden sind tot, sind eigentlich alle tot. Ja, auch in Restitutionsfragen. Ich meine, 27 Jahre Befassung mit Provenienzforschung und 24 Gemälde, die zurückgegeben worden sind, das ist eine ziemlich skandalöse Bilanz. Da wirken eben die Gäste im öffentlichen Raum ziemlich heuchlerisch auf so einer Basis.
Da kommen wir direkt zu Ihrem aktuellen Roman, Ein Haufen Dollarscheine, denn da geht es um die Individuen, ganz klar. Und das Buch erzählt auf literarisch wirklich einzigartige Weise in Bruchstücken und Leerstellen von einer jüdischen Familie in Europa und in den USA. Ein Buch, das mir als Nichtjüdin wirklich die Schamesröte ins Gesicht getrieben hat beim Lesen, weil auch da merkt man, das Unrecht hört einfach nicht auf. Und sie lassen auch ihren LeserInnen keine Chancen, sich wegzuducken. Die eine Ich-Erzählerin ist wie Sie wenige Jahre nach dem Krieg geboren, ist jetzt eine ältere Frau. Der andere Ich-Erzähler ist ein junger Mann, das ist ihr Neffe. Und an diesen beiden Figuren ist die Geschichte quasi aufgehängt. Aber Prolog und Epilog werden von einer namenlosen Außenseiterstimme gesprochen. Wer spricht da und warum?
Tja, ja, das ist mit Absicht eine Person, die keinen Namen hat und die Stimme von vielen darstellt. Es ist sozusagen das Raunen der Mehrheitsgesellschaft, das Raunen, in dem dann davon gesprochen wird, dass es doch jetzt auch mal gut ist oder dass es woanders einfach auch Probleme gibt. Man wolle das ja alles nicht vergleichen. Also diese Art Töne, ist auch übrigens gar keine ganz besonders üble Stimme.
Ja. Ich fand sie schon ganz schön übel.
Ach nein. Es ist ja wirklich kein, sagen wir mal, primärer Antisemitismus, der da verbreitet würde, sondern sozusagen diese vielen, vielen Abschattierungen, die es haben kann. Und ich hatte das Bedürfnis, das doch sehr genau hörbar zu machen, wie das alltäglich so klingt.
Und ich habe Tante und Neffe schon erwähnt. Aus ihrer Sicht ist der Roman erzählt. Es gibt noch eine ganz große Zahl weiterer Figuren. Aber die in ihrer Vielschichtigkeit faszinierendste war für mich die Schwester der Erzählerin. Sie ist geformt nach ihrer eigenen Schwester Hannelore und hat den Holocaust nur überlebt, weil die Mutter es geschafft hat, sie jahrelang zu verstecken. Können Sie für uns den Weg dieses Mädchens durch diese Zeit mal nachzeichnen, skizzieren?
Ja, das ist ja in sich auch schon etwas Schwieriges und vermessen, die Geschichte von jemand anders sozusagen in dieser Geschichte ja Platz zu nehmen. Das tue ich ja. Das prägt das Problem in sich, dass meine Schwester ihre Geschichte immer gerne selbst erzählen wollte. Das hat sie dann aber nicht getan. Sie ist 2014 dann von uns gegangen. Sie ist 1936 geboren und ist also sozusagen unmittelbar mit den Nürnberger Gesetzen konfrontiert. Sie kann nicht in die Schule gehen. Sie versteht auch ganz sicherlich die Not ihrer Eltern nicht. Es gibt ein Zeugnis, nämlich ein Babybuch, das ihr Vater Felix geführt hat. Da ist sehr genau zu sehen, wie sich die Familie die ganze Zeit lang bemüht, ein Ausreisevisum zu bekommen nach verschiedensten Ländern. Alle diese Dinge klappen nicht, auch in der Familie. Die Deportation der Großmutter. Ja, und meine Mutter hat dann beschlossen, mit ihrem einzigen Kind, als es 5 Jahre alt geworden war, abzutauchen, in die sogenannte Illegalität zu gehen, weil sie den Deportationsbescheid vorliegen hatten. Sie haben das dann nicht als Familie zusammen machen wollen. Das war auch viel schwieriger. Und da gibt es ja viele Fetzen des nicht mehr Erzählten und es auch vielleicht gar nicht mehr Gewussten. Das Kind ist ja häufig auch bei fremden Menschen gewesen.
Ja, und das hatte viele Stationen. Also es gibt immer so Szenen im Buch, wo man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Zum Beispiel, wenn das Mädchen versteckt im Schrank sitzt und der Schwiegersohn der fremden Familie kommt und der ist so Nazi durch und durch. Und der steht dann vor dieser Kammer und rüttelt an der Tür und das Mädchen kann nicht anders und pullert sich ein. Oder auch Fliegeralarm und das Mädchen muss alleine in der Wohnung zurückbleiben, in der abgedunkelten Wohnung, darf sich nicht rühren, während alle anderen unten im Schutzraum sitzen. Wie viel schriftstellerische Freiheit haben Sie sich da genommen und wie nah sind Sie an dem entlang gegangen, was tatsächlich belegt ist?
Die Szenen, die beschrieben sind, die sind belegt. Aber in welcher Konkretion sich das dann abgespielt hat? Hat die Treppe geknarrt, wenn der Schwiegersohn hochging? Und warum wusste die Frau unten drunter davon, dass da oben noch jemand ist? Warum hat sie statt 2 Kuchenstücke 3 gegeben? Also diese Konkretionen, die wurden nicht erzählt, aber der große Bogen war doch da und ich habe später auf dem Dachboden in Chicago Briefe meines Großvaters gefunden, die an meine Schwester gerichtet waren. Aber das sind alles nur ganz kurze Briefe und das sind so zufällige Funde, in denen es eigentlich um was anderes geht, nämlich es geht uns hier gut, was dann so geschrieben wird und Ich hoffe, euch auch und das Kind ist wieder gesund oder sowas. Und zwischendrin kommt dann sowas, ach, wenn ich dann daran denke, wie du bei Onkel Otto gewesen bist, der Einzige, der wirklich immer geholfen hat oder so. Und dann geht der Brief irgendwie weiter. Thank you.
Esther Dischereit, bleiben wir noch kurz bei Ihrem Roman Ein Haufen Dollarscheine, denn da geht es vor allem um das Leben von Jüdinnen und Juden, Überlebenden und Nachgeborenen in der Bundesrepublik nach 1945. Ich musste beim Lesen Ihres Romans ehrlich gesagt zwischenzeitlich mal an George Orwell denken, ein bisschen abgewandelt. Alle Juden sind gleich, aber manche sind gleicher. Es gibt viele Arten, den jüdischen Glauben zu leben, aber leider scheint es eine Kategorisierung zu geben, wer jüdisch genug ist, auch in den Augen der eigenen Community. Wie sieht denn so eine Hierarchie aus und wo steht da zum Beispiel eine Frau, sagen wir, die heute die Riten nicht kennt, weil es damals eben lebensgefährlich gewesen wäre, sie zu kennen und zu praktizieren?
Ja, da mangelt es offenbar doch auch immer wieder an Einfühlungsvermögen gegenüber denen, die auf diese Weise überlebt haben.
Closet Jew ist so ein Wort, das ich gelernt habe aus Ihrem Roman.
Ja, Closet Jew ist diese Labelung für jemanden, der sich weigert zu bekennen. Also der offensichtlich kein, ja, beinahe hätte ich gesagt, zu Markt getragenes Jüdischsein lebt, sondern das je nach Situation für sich behält oder auch nicht. Und das ist natürlich in Deutschland der 30er Jahre absolut gewöhnlich gewesen. Die Existenz dieser verschiedenen, übrigens auch antizionistischen Judentümer. Und hier gibt es inzwischen eine sozusagen Doktrin, jüdisch sein müsse also mit Glauben identifiziert sein, es müsse mit gelebtem Glauben identifiziert sein, möglichst mit Orthodoxie und Sichtbarkeit. Das ist übrigens auch ein Drama, das auch die Mehrheitsgesellschaft kreiert, weil sie ja ganz offensichtlich die Sichtbarkeit vorziehen würde gegenüber dem Jüdischsein, das säkular oder kulturell, ethisch, politisch gelebt wird. All dies hat eigentlich in diesem Nachkriegsdeutschland keinen Platz.
Der Roman spricht ganz viele Themen an und wir können leider immer nur ganz wenige in dieser Sendung beleuchten und anschauen. Und er springt auch zwischen vielen Schauplätzen hin und her, unter anderem Berlin, Rom, Chicago, um zu zeigen, wie zersplittert und wie widersinnig ein jüdisches Leben bis heute sein kann. Arbeiten Sie im Roman eben auch mit Zitaten, zum Beispiel aus Behördenbriefen, aus Akten, wo man wirklich sieht, mit der Aufarbeitung ist es nicht weit her, wenn Großbanken Kontogebühren nachfordern für Konten, die für die jüdischen EigentümerInnen gesperrt worden sind im Dritten Reich, oder wenn bis ins Detail belegt werden muss, dass jemand, der zwar im Untergrund gerade so überlebt hat, trotzdem seelisch und körperlich gezeichnet und geschädigt ist und dass dieser Mensch einen Anspruch auf Wiedergutmachung hat. Das muss auf diese lange Zeit, die jetzt schon vergangen ist, das muss unglaublich frustrierend und demütigend sein. Gibt man es nicht irgendwann auf?
Aber was soll ich aufgeben? Ich meine, das ist der Umstand, mit dem zu leben ist. Also dass auf der juristischen Ebene die Beweispflicht bei den Geschädigten lag und noch immer liegt und nicht umgekehrt. Also man hätte ja eigentlich davon ausgehen müssen, dass zunächst mal kollektiv gesehen Schuld vorliegt oder Verantwortung. Und von dieser Position aus hätte der Nachweis erbracht werden müssen, wann er denn mal nicht vorgelegen habe. Das ist also schon mal die erste Anstrengung, die Überlebenden zu bewältigen haben. Die sollen also mit Denunziationsbriefen, mit J-gestempelten Pässen, wahrheitsgemäßen Geburtsurkunden irgendwie den Untergrund überlebt haben und dann Zeugen beibringen, die bestätigen, dass es sie gibt überhaupt. Also zum Beispiel meine Mutter hatte sehr lange damit zu tun, ihre Identität überhaupt nachzuweisen, dass sie ist, wer sie ist. Das sind natürlich alles ungeheure Zumutungen. Und es geht ja nicht nur um Täterschaften oder Mittäterschaften von Menschen mit großen Namen und in sehr hierarchisch hochgestellten Positionen, sondern wir finden ja jemand, der es unterschreibt, dass der Strom jetzt abgestellt wird und genau weiß, was er unterschreibt. Oder jemand, der sagt, der Jude hat die Miete nicht gezahlt, jetzt soll also das aufgelöst werden, diese Wohnung. Also das Wissen, um was es da geht, war absolut vorhanden. Teils sieht man das auch schon in den Vordrucken. Soll der Mensch deportiert werden, mit oder ohne Eigentum? Die Generalaussage war selbstverständlich ohne Eigentum. Man konnte nur im Sonderfall ankreuzen, ohne Auflösung des Eigentums. Also das ist ein sehr verbreitetes Wissen, an dem ein unfassbar großer Teil von Menschen in den Apparaten beteiligt gewesen ist.
Es sind ja in der Regel die Nachgeborenen, so wie Sie, die sich mit diesen bürokratischen Fragen befassen müssen. Lassen Sie uns mal auf Ihre eigene Biografie schauen. Sie waren ja das jüngste von drei Kindern mit großem Abstand zur ältesten Schwester, über die wir schon gesprochen haben. Ihr Vater war Arzt in der Landespsychiatrie im südhessischen Heppenheim. Und da haben Sie dann eben einige Jahre Ihrer Kindheit verbracht. Es waren die 50er Jahre und Sie lebten weitestgehend abgeschottet von der Außenwelt auf diesem Klinikgelände. Gab es denn da noch andere Kinder oder waren Sie die meiste Zeit mit der Familie unter sich?
Ja, dieses Anstaltsgeschehen der damaligen Zeit ist natürlich auch noch geprägt vom Euthanasiegedanken. Also die Struktur einer solchen Liegenschaft, eines solchen Anwesens ist gefängnisartig. Ja, und auch der Geist, der da weht, ist eben noch gezeichnet davon und auch von der Frage ganz konkret, wer von den Belegschaftsmitgliedern hat denn eigentlich an Euthanasievorgängen mitgewirkt. Dementsprechend repressiv war auch die Psychiatrie aufgestellt. Und das Wohnen auf dem gleichen Gelände hat mich im Grunde einer ähnlichen Situation ausgesetzt. Also Leben hinter Gittern, Leben abgeschottet von anderen Menschen, von gewöhnlichen Zuständen wie Straße, Geschäfte,
Kindergarten.
Brücke, Kindergarten, andere Kinder. Und ich wurde auch von einem Insassen der Psychiatrie betreut.
Hat das Schreiben für Sie damals schon eine Rolle gespielt, vielleicht als Zuflucht, auch als Zeitvertreib einfach? Ich stelle mir das ja auch sehr einsam vor.
Also diese große Einsamkeit hat ja auch dazu geführt, mich selber beschäftigen zu müssen. Und Spielzeug, sonstige Vergnügungen, das ist einfach materiell gar nicht möglich gewesen. Und meine Mutter hat es sehr gefördert. Sie hat immer gesagt, schreib doch, schreib doch. Na gut, dann schreibe ich eben. Und sie hat übrigens auch selbst hinterlassene Gedichte, die ich ja in Joemis Tisch auch zitiere.
Erster Roman.
Das ja, ist mein erster Roman.
Sagt die Autorin Esther Dischereit. Geschrieben haben Sie ja schon als Kind, aber zur Schriftstellerei sind Sie eigentlich über einen Umweg gekommen. Erstmal sind Sie von der Uni freiwillig in die Metallindustrie gegangen. Das waren die 70er Jahre, Sie waren in der Studentenbewegung aktiv, Sie wollten die Gesellschaft aus der Arbeiterklasse heraus verändern. Wie sah denn dann Ihre Arbeit aus in der Fabrik und war da wirklich viel mit Revolte und Umsturz, so wie Sie sich das vorgestellt hatten?
Ich bin ja nicht so einfach freiwillig da gegangen, habe ja zunächst auf Lehramt studiert und fiel also bereits unter das Berufsverbot, also unter den radikalen Erlass. Also mir war schon also Ausbildungsverbot erteilt, da habe ich dagegen geklagt, das habe ich dann zwar gewonnen, aber es war selbstverständlich klar, dass wenn ich diese zweite Etappe der Ausbildung absolviert haben würde, würde mich also niemand einstellen. Und ich habe die Hochschule verlassen, auch mit einem Gefühl, dass das nicht mein Platz ist. Da gab es eine große Menge marxistischer Gruppen. Mir war das zu viel Sprechen. Mir war das wirklich zu viel Sprechen. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste alles selbst herausfinden. Und da wir politisch beschlossen hatten, dass die Arbeiterklasse das revolutionäre Subjekt sein würde, also sie würde sich gegen die ungerechten Verhältnisse eines Tages erheben und was bliebe anderes, als sich eben dort auch hinzubewegen und Arbeiterklasse zu sein. Und ich bin dann in der Metallindustrie am Fließband gewesen, Elektroindustrie, Automobilzuliefererindustrie, Bogenanleger und später habe ich dann noch mal eine Schriftsetzerinnenausbildung in der Druckindustrie gemacht. Und dort habe ich zunächst mal eigentlich meine Liebe, wirklich eine Liebe, für die Gewerkschaftsbewegung entdeckt, weil ich doch das Gefühl hatte, dort geht es um eine andere Form, zusammen zu sein. Also es ist ja in der Gewerkschaftsbewegung das Elementarste, über die Differenzen hinweg eben ein Ziel zusammen zu verfolgen. Und das ist mir als eine Möglichkeit erschienen, eine andere Gemeinsamkeit derer herzustellen, die Ausbeutung erleiden, Unrecht erleiden. Das konnte ich dann auch am eigenen Leibe spüren. Also so eine Akkordarbeit ist ja schlicht ungesund. Ja. Schichtarbeit, Nachtarbeit, Arbeit mit giftigen Stoffen. Da gab es jede Menge zu tun. Allerdings habe ich mir dann später über die Kraft auch der Gewerkschaftsbewegung keine Illusionen mehr gemacht.
Ja, und Sie haben sich nicht nur in Betriebsräten und Gewerkschaften engagiert, Sie machen eben auch Kunst und Literatur über die Opfer rassistischer und antisemitischer Anschläge. Also Sie setzen sich auf vielen Ebenen ein und auf viele Arten für Menschen, die ausgegrenzt oder entrechtet werden. Sie haben zum Beispiel Dinge gemacht über den antisemitischen Anschlag von Halle 2019. Sie haben sogar Klagelieder geschrieben über die Morde der rechtsextremen Terrorgruppe NSU. Es ist doch bestimmt jedes Mal eine Gratwanderung, oder, die Allgemeingültigkeit deutlich zu machen, ohne dabei eben die individuellen Schicksale zu verwässern. Da sind wir wieder beim Thema.
Ja, also die Herausforderung besteht ja darin, eine Position der Schreibenden als Alleininterpretin des Geschehens mal abzulehnen. Also das kann überhaupt nicht richtig sein, dass mit der Autorität meines Bleistifts die Verhältnisse erklärt werden. Die Betroffenen, die überlebenden Familien und auch die Angehörigen haben ja eine Stimme. Und da kommen wir dann auch zurück auf diese Eingangsfrage, wie sichtbar bin ich als Person, als Frau, als jüdische Person, als Individuum, als Subjekt, eben auch in der Situation, wo jemand Opfer geworden ist. Und so habe ich zum Beispiel in den Klageliedern Blumen für Othello über die Verbrechen von Jena einfach Stimmen aufgeschrieben, die so oder anders hätten gelautet haben können. Als Nachbarin, die hört, was geschehen ist. Als Bruder, der seinen abwesenden Bruder vermisst. Als Ehefrau, die ja vor diesem ungeheuerlichen Verbrechen steht und deren Abendbrottisch einfach an einer Stelle leer ist, wo er eben gesessen hätte. Also wie kann man sozusagen da teilnehmen und Anteil nehmen, ohne eine Position zu beanspruchen. Man würde anstelle der Betroffenen sprechen, weil dazu bin ich nie autorisiert worden. Auch meine Schwester hat mich ja niemals autorisiert dazu, ihre Geschichte zu erzählen, auch meinen Neffe nicht.
Da wir ja gerade schon über Zusammenhalt und zivilgesellschaftliche Verantwortung sprechen, Frau Dischereit, lassen Sie uns doch noch mal auf einen Mann kommen, den ich gern in dem Zusammenhang noch erwähnen würde, und zwar den Eisenbahner Fritz Kittel. Der Mann, der ihre Mutter und ihre Schwester im Jahr 1944 bei sich zu Hause aufgenommen und sie so vor der Deportation gerettet hat. Als Sie davon erfahren haben, haben Sie sich auf die Suche nach ihm und nach seiner Familie gemacht. Haben Sie rausfinden können, warum er sich dazu entschieden hat, einer jüdischen Frau und ihrer Tochter zu helfen? Warum gerade diesen beiden?
Nein, das habe ich nicht herausfinden können. Fritz Kittel taucht eben immer wieder als Helfername in den Berichten meiner Mutter auf. Und Herr Kittel war auch nach den Aussagen seiner Tochter weder in besonderer Weise religiös gebunden oder mit einem politischen Selbstverständnis unterwegs. Und gerade das finde ich eigentlich so bemerkenswert. Es gibt auch ein weiteres Dokument meiner Mutter, da benennt sie Herrn Kittel als den Helfer und benennt im gleichen Zusammenhang, dass sie mehrfach erpresst wurde, dass von ihr Gelder erpresst wurden und auch andere Leistungen. Und sie sagt, Herr Kittel ist der Helfer. Also es sind andere, die aus ihrer Situation versuchen, sexuelle Ausbeutung oder andere erpresserische Formen da walten zu lassen. Und Herr Kittel ist ganz offensichtlich auf die beiden getroffen, möglicherweise, weil meine Mutter unter falschem Namen sowieso schon in diesem gleichen Haus wohnte. Und dann die Denunziation klar wurde, die ihr per Brief auch angekündigt wurde. Also es war klar, sie kann dann überhaupt gar nicht mehr sichtbar im öffentlichen Raum bleiben. Möglicherweise sind sie sich da dann ganz einfach begegnet. Und Herr Kittel hat sie aktiv dazu bewogen, mit ihm zusammen einen Zug zu besteigen, der eben geschickt worden war, um die Beschäftigten der Eisenbahn und auch Soldaten aus dem umkämpften Gebiet herauszuholen. Das ist damals Sorau, heute Żary in Polen gewesen. Er drängt darauf, dass sie mitkommen. Und in Heringen geht er zum Meldeamt und behauptet, das ist seine Frau und seine Tochter. Also es ist einfach jemand, der jemand anderen sieht. Er sieht diese Frau und das Kind und er sieht ihre Lage und tut es. Und er ist nicht der einzige Helfer. Ich fand weitere, Herr Karstern, Weichselstraße in Neukölln, der immer wieder an die Geflüchteten auch schreibt, was er jetzt noch tun könne, sollen sie doch bitte sagen. Auch eine Frau, die in Sorau selber Probleme hat, schreibt, kommt, ich habe Lebensmittelkarten, ich gebe euch was. Einfach jemand, der sieht und aus diesem Sehen heraus handelt. Und dass er sich dabei in Gefahr gebracht hat, war ja selbstverständlich deutlich. Also er hat keinen der NSDAP-Organisationen angehört und seine KollegInnen haben das aber in sehr, sehr hohem Ausmaß, gerade die Beschäftigten der ehemaligen Reichsbahn. Das ist ihm ja offenbar vollkommen klar gewesen.
Fritz Kittel also, ein Mann, der sich selber in Gefahr gebracht hat, um dieser jüdischen Familie eine Zukunft zu geben. Der Familie der Autorin Esther Dischereit, sie ist heute zu Gast. Thank you. Die deutsch-jüdische Autorin Esther Dischereit ist noch zu Gast. Und Frau Dischereit, das Jahr 2025 steht, wie gesagt, im Gedenken an den 80. Jahrestag des Weltkriegsendes. Wir haben es eingangs schon erwähnt. Sie selbst sind ja Anfang der 50er Jahre geboren. Das heißt, Sie haben schon einige dieser runden Jahrestage erlebt. 60 Jahre, 70 Jahre, jetzt 80 Jahre. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht das Gedenken und der Umgang mit der NS-Zeit verändert im Lauf der Zeit?
Das Gedenken wird ja teilweise gekapert. Also vollkommen abstrus wird es, wenn also rechtspopulistische Kreise sich dazu aufschwingen, Vertreter des vorgeblich jüdischen Ansinnens zu sein. Und was ich damit meine, sind die Sanktionen, dass eben Menschen, die im Verdacht stehen, nicht israelfreundlich zu sein, die gegenwärtige Politik im Gaza-Krieg nicht gut zu finden, Herrn Netanjahus Regierungsform, die ja auch strafrechtlich beurteilt wurde, zu bekämpfen, dass die ihrerseits unter der Behauptung, das sei antisemitisch, verfolgt werden. Also das finde ich das Kapern und Missbrauchen des Gedenkens, also unter der Formel nie wieder, wird vor allem auch versucht, den Antisemitismus ja zu platzieren in die Fremden und in die anderen, also in möglichst muslimisch geprägte Teile der Bevölkerung. Und das ist bar jeden realen Nachweises und dient der Spaltung und Ausgrenzung von allen auch politischen Bewegungen, die in den letzten Jahren es ja geschafft haben, die Diversität der Gesellschaft hervorzuheben. Also zu sagen, wir sind viele. Und wenn wir viele sind, dann sind wir jüdisch, dann sind wir muslimisch, dann sind wir Schwarze, dann sind wir Eingewanderte oder Nicht-Eingewanderte und was immer, die vierte, fünfte Generation, wie lange sind die eigentlich alle immer noch eingewandert? Wir sind alle BürgerInnen dieses Landes. Und das ist auch für die Sicherheit jüdischer Menschen ganz elementar, finde ich, dass diese Verfolgung, das führt eigentlich zu etwas zurück, was ich in der Zeit der Berufsverbote schon mal erlebt habe, dass nämlich diese Gruppen, die in meinen Augen ja die Träger auch der positiven zivilgesellschaftlichen Entwicklung sind, dass man die aussortiert. Und da würden wir, glaube ich, sehr lange drunter leiden müssen, wenn das gelingt. Und das ist auch für die Sicherheit jüdischer Menschen als welche unter den vielen, als akzeptierte unter den vielen, ganz und gar bedrohlich, weil dieses philosemitische Herausstellen, wir lieben Juden, bringt überhaupt nichts. Also es hat ja fast semi-religiösen Charakter und das finde ich nicht richtig.
Das sehen wir auch an Ihrer Literatur, dass es eben nicht die eine Hauptfigur gibt, mit der sich alle identifizieren können und dann gibt es die Nebenfiguren, sondern alle sind gleichwertig, alle Stimmen sind gleichwertig, alle sind unterschiedlich, alle haben ihren Raum für sich.
Und die sind auch, wenn ich sie unterbrechen darf, keineswegs alles so ideale Figuren.
Nein,
das stimmt. Das sind keine Ikonen. Ja, auch Menschen, die Opfer geworden sind, die Opfer fürchterlichster Verbrechen geworden sind, sind keine MärtyrerInnen. Das ist eine Position, die, darum geht es überhaupt
nicht. Das ist wichtig, dass Sie das nochmal sagen.
Es kann ein jüdischer Mensch, ein hässlicher Mensch gewesen sein, ein unmoralischer Mensch, ein Dieb und es kann ein Opfer des NSU jemand gewesen sein, der auch schon mal das Gefängnis von innen gesehen hat. Niemand ist berechtigt, solch einen Menschen umzubringen. Sie alle sind wir. Ja, und die Tatsache, dass jemand getötet wird, muss nicht dazu führen, dass wir Heiligenscheine produzieren. Das ist völlig unsinnig.
Und wie geht es jetzt für Sie weiter als Autorin? Womit befassen Sie sich gerade? Ist es immer noch die Geschichte der Familie oder sind Sie gerade bei einem ganz anderen Thema?
Ich kann das, glaube ich, gar nicht genau beantworten, weil ich ganz bestimmt irgendwie diese Splitter, die ich über Herrn Kittel und die Geschichte von Hella und Hannelore im Rahmen der Ausstellung Wer war Fritz Kittel, die ich in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, dem Filmemacher Gerhard Schick und der Designerin Veruschka Götz entwickelt habe, die sind nicht zugänglich im Moment. Und ich muss mir eine Form überlegen, wie ich sie ans Licht bringen kann. Mhm. Das ist eine Sache. Und ansonsten bin ich auch ganz stark mit Oper und Theater beschäftigt. Also Blumen für Othello über die Verbrechen von Jena ist ursächlich ein Libretto und gehört eigentlich auf eine große Opernbühne. Das ist sehr anstrengend, die zu finden. Ja, und mich interessiert auch, und das habe ich auch in der Lyrik jetzt in letzter Zeit stärker gemacht, auch nochmal die Situation, die Menschen, die arm sind, die prekär sind. Also wie sieht die aus? Wie wird die beschrieben? Ein Gedicht, in dem jemand Lumpen trägt, also bitte, wie sieht das aus? Das ist, finde ich, ganz schwierig, weil Armut soll auch nicht verkitscht sein. Also wie kann das beschrieben sein? Wie kann das den öffentlichen Raum betreten?
Also Sie sind weiterhin sehr engagiert, Sie sind weiterhin in sehr vielen Bereichen unterwegs und ich bin gespannt, ob wir Blumen für Othello vielleicht irgendwann auf der Bühne erleben können.
Gerne, gerne.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Esther Dischereit, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie und für Ihre Projekte.
Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bin Esther Wilbrand. Tschüss.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.